Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext steht im Lukas Evangelium Kapitel 17, 20 bis 37. Lukas 17, 20 bis 37. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern: Es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns, und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen: Siehe da oder siehe hier. Geht nicht hin, lauft ihnen nicht nach. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wie es geschah zu den Zeiten Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Wer an jenem Tag auf dem Dach ist und seine Sachen im Haus hat, der steige nicht hinunter, um sie zu holen. Und ebenso wer auf dem Feld ist, der wende sich nicht um nach dem, was hinter ihm ist. Denkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verlieren wird, der wird es gewinnen. Ich sage euch, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett liegen, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben werden. Zwei Frauen werden miteinander Korn mahlen, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben werden. Und sie fingen an und fragten ihn: Herr, wo? Er aber sprach zu ihnen: Wo das Aas ist, da sammeln sich auch die Geier. Die Botschaft des Lukas-Evangeliums zusammengefasst lautet: Jesus rettet die Verlorenen. In der letzten Predigt, im letzten Abschnitt, da haben wir gesehen, was das heißt an den 10 Aussätzigen, die total verloren waren und die Jesus gerettet hat, gesund gemacht hat. Das war ein Zeichen seiner göttlichen Macht und Gnade. Aber nur einer dieser 10 Aussätzigen, nur einer ist zurückgekehrt und hat Jesus dafür gedankt. Nur einer hat erkannt, dass mit Jesus hier tatsächlich etwas Besonderes los ist. Dass hier etwas passiert. Dass das nicht normal ist. Nicht selbstverständlich. Und darum verwundert es nicht, dass Lukas in seinem Evangelium hier als nächstes von der Frage der Pharisäer berichtet. Das ist ja gleich der Anschluss. Und da wird nämlich genau nochmal dieses Problem deutlich. Ich sag mal, dieses Problem der Neuen, die nicht gekommen sind. Die Pharisäer fragen: Ja, wann kommt das Reich Gottes? Die sind genauso blind wie die Neuen. Da ist Jesus da. Er macht große Zeichen und Wunder. Und die kommen zu Jesus und fragen ihn: Ja, und wann kommt jetzt das Reich? Wann geht's jetzt los? Und was antwortet Jesus ihnen? Das ist ganz interessant. Jesus verweist diesmal nicht auf seine Zeichen. Könnt ihr sagen: Ja Mensch, habt ihr es noch nicht mitbekommen? Geht mal die 10 ehemalig Aussätzigen fragen. Nein, macht er nicht. Sondern im Gegenteil, er sagt sogar, dass es tatsächlich ohne große Zeichen kommt, das Reich Gottes. Jedenfalls ohne die gewünschten Zeichen der Pharisäer. Diese Menschen hatten wahrscheinlich an irgendwelche kosmischen Zeichen, irgendwelche großen, gewaltigen Zeichen gedacht, die verbunden sind mit der nationalen Wiedergeburt von Israel, ja, dass dort ein Gottesstaat errichtet wird. Nun, Jesus sagt ihnen jetzt erstmal, wie es nicht sein wird. Er macht erstmal deutlich, welche Vorstellungen falsch sind. Er sagt, man kann es nicht beobachten, es ist unsichtbar, es ist verborgen. Und dann sagt er, es wird auch nicht an einem bestimmten Ort sein. Ja, zum Beispiel Jerusalem. Ja, es wird nicht so sein, dass man sagt, siehe, hier ist es oder siehe, dort ist es. Und dann sagt er, wie es wirklich ist. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Mit anderen Worten, Jesus verweist auf sich selbst. Dieses ist mitten unter euch, kann man auch übersetzen, ist direkt vor euch, ist in eurer Gegenwart. Jesus verweist auf sich selbst. Mit ihm ist das Reich Gottes gekommen. Das ist unser erster Punkt. Das Reich Gottes ist durch Christus gekommen. Das Reich Gottes hat zuerst und vor allen Dingen mit ihm zu tun. Er ist das entscheidende Zeichen. Ich habe in der Lesung nochmal diesen Text lesen lassen über die Zeichen der Zeit. Erkennt die Zeichen der Zeit. Wo deutlich wurde, ja, was ist denn das Zeichen der Zeit? Jesus ist das Zeichen der Zeit, unserer Zeit, bis heute. Das macht er den Pharisäern klar. Und dann wendet er sich seinen Jüngern zu, also den Mitgliedern dieses Reiches. Man könnte auch sagen, er wendet sich jetzt ganz konkret uns zu. Und er erklärt uns, warum das Reich verborgen ist, wann es kommen wird und wie es offenbar werden wird. Also, es ist wieder diese Spannung, die wir schon mehrmals gesehen hatten. Es ist schon da, aber noch nicht ganz. Es ist mit Christus gekommen, es wird im Verborgenen wachsen, es wird irgendwann sichtbar vollendet werden. Aber wenn wir jetzt diesen Text uns angehört haben, dann merken wir, der klingt ziemlich schräg. Ja? Da ist von einem gewaltigen Blitz die Rede, von Noah, von Lot, von Lots Frau, die wird auch nochmal erwähnt, und am Ende von Aas und Aasgeiern. Und ich weiß nicht, wie ihr das bisher gemacht habt bei solchen Texten, ob die für euch sehr erbaulich waren oder hilfreich, oder ob ihr da mit Fragezeichen einfach davor gesessen habt. Nun, ich denke, dieser Text ist sehr hilfreich für uns. Jesus hält einige wichtige Klärungen, einige wichtige Fakten über die Vollendung des Reiches Gottes bereit, damit wir eben nicht spekulieren, ja, siehe hier oder siehe dort. Nein, er gibt uns jetzt Fakten, so wird es sein. Und das ist vielleicht noch ein Stück wichtiger, er warnt uns vor einigen ernsten Gefahren, mit denen wir in der Zeit bis zur Vollendung des Reiches Gottes zu tun haben werden. Also, der erste Punkt sind die Fakten, der zweite Punkt sind die Warnung vor Gefahr. Ich habe hinten auf dem Zettel eine etwas ausführlichere Gliederung drucken lassen, damit ihr gut folgen könnt und immer wisst, wo wir sind, da es doch ziemlich viele, sagen wir mal, Unterpunkte heute gibt. Also, die Fakten über die Vollendung bzw. über den Tag des Menschensohnes. Ja? Der Tag des Menschensohnes, das ist der Tag, wo das Reich Gottes vollendet werden wird. Der erste Fakt, die erste Klärung ist, der Menschensohn wird später kommen. Ich denke, das ist wichtig für die Leute von damals, sowieso für uns aber heute auch, denn er ist ja noch nicht gekommen. Der Menschensohn wird später kommen. Jesus macht das deutlich an dem wichtigsten Punkt vielleicht. Der wichtigste Punkt überhaupt, dass dieses Reich vollendet werden kann, und auch der wichtigste Punkt für die Pharisäer, die nach irgendwelchen kosmischen Zeichen gefragt haben. Christus sagt, der Menschensohn muss leiden und verworfen werden, Vers 25. Also erst muss Christus das Werk am Kreuz vollbringen. Vorher kann sowieso nicht das Reich Gottes kommen und vollendet werden. Dadurch aber wird er den Sieg erringen und sein Volk erlösen und dadurch wird er seinen Thron besteigen. Aber erst am Ende der Zeit, wenn er wiederkommen wird, wird er dann den Sieg, den er am Kreuz errungen hat, sichtbar vollenden, sichtbar ausführen in der Welt. Wie das geschehen wird, das werden wir in den drei letzten Fakten über den Tag des Menschensohnes sehen. Vorher möchte ich noch zwei Dinge erwähnen, die hier deutlich werden, die deutlich machen, warum der Menschensohn später kommen wird. Die zweite Sache ist, die Jesus hier deutlich macht, es wird eine Zeit kommen, in der die Jünger sich nach dem Kommen des Menschensohnes sehnen werden. Ja, Vers 22. Warum wird diese Zeit kommen? Nicht, weil die Jünger Langeweile haben und denken, jetzt wird es langsam Zeit, sondern weil die Jünger unter Verfolgung und Verführung zu leiden haben. Die Jünger, ja, die Gemeinde wird so sehr zu leiden haben, dass sie sich wünschen wird, dass Christus wiederkommen wird. Und dann der dritte Punkt, der deutlich macht, dass noch etwas geschehen muss, bevor Christus wiederkommt, das hängt damit natürlich zusammen. Es werden zuvor viele Irrlehrer auftreten, die ihre Spekulationen über das Ende der Welt und die Wiederkunft Christi verbreiten werden. Ja, Vers 23, und siehe, sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier. Nun, ich erspare euch jetzt eine Aufzählung von diesen Irrlehren und von diesen, sagen wir mal, gesetzten Endzeitterminen, die es da schon gibt. Wir würden auch heute nicht fertig werden, wenn wir die ganzen Prognosen hier aufzählen würden. Aber wenn man diese ganzen Spekulationen betrachtet und die ganzen Endzeittermine, dann können wir eine Sache feststellen, nämlich wie wahr diese Worte von Jesus sind. Das war nicht so lapidar dahingesagt, sondern das war eine Verheißung tatsächlich. So ist es gekommen. Viele kommen und sind gekommen, die sagen, ja siehe hier oder siehe da. Und obwohl bisher alle Termine geplatzt sind, ja, sag mal, Berliner Flughafen, nichts dagegen, obwohl diese Prognosen falsch sind, hören die Leute nicht auf, neue Termine zu setzen, neue Endzeitfahrpläne aufzustellen. Und das sind nicht nur irgendwelche Freaks, wo wir denken, ja, die sind so viel im Internet, sondern das sind treue Christen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Manchmal hat man so das Gefühl, wenn man mit Christen über 75 spricht, dass die ja einfach nur noch von der Endzeit reden. Dass die sozusagen ganz starke Naherwartungen haben. Aber es ist nicht nur mit den alten Christen so, sondern auch mit Jungen. Es gibt also Romanreihen über die Endzeit, die werden verschlungen von jungen Leuten, wo detailliert erklärt wird, wie es mit der Welt zu Ende gehen wird und dass wir eigentlich kurz davor stehen. Vielleicht stehen wir ja kurz davor, ich weiß es nicht. Nun, fest steht, Christus macht deutlich, er wird später kommen. Das ist der erste Fakt. Der zweite Fakt. Der Menschensohn wird für alle Menschen an allen Orten unerwartet und sichtbar kommen. Das heißt, wir brauchen gar nicht über das Ende zu spekulieren. Wir brauchen auch nicht irgendwelchen falschen Fährten zu folgen, ob die jetzt vielleicht doch richtig sind. Aus zwei Gründen. Christus wird für alle unerwartet kommen. Also es wird nicht irgendwo einen kleinen Kreis geben, ein kleiner Kreis Erlauchter, die dann zum richtigen Zeitpunkt mit weißen Gewändern dastehen und auf Christus warten. Er wird für alle unerwartet kommen. Und er wird für alle sichtbar kommen. Das Unerwartet, dass er unerwartet kommt, das wird schon deutlich an dem Bild mit dem Blitz. Ja, wie ein Blitz unerwartet. Und dann besonders an dem Vergleich mit den Tagen Noahs und den Tagen Lots. Die Leute lebten so vor sich hin und dann kam für alle unerwartet das Gericht. Ungläubige, die werden überrascht sein. Einerseits, weil sie nichts davon wussten, andererseits, weil sie nicht daran glauben. Die werden dann keine Zeit haben, wenn der Moment gekommen ist, vom Dach hinunterzusteigen oder vom Feld nach Hause zu gehen, um sich zu verstecken oder um irgendwas zu holen oder um zu flüchten. Ungläubige werden dann auch keine Zeit mehr haben, um Buße zu tun. Wenn der Menschensohn kommt, ist es vorbei. Gläubige, das ist interessant, Gläubige werden genauso überrascht sein. Sie werden nicht die Zeit haben, vom Dach runterzugehen oder vom Feld nach Hause zu gehen, um sich ihr weißes Gewand überzuwerfen, um ihr Hab und Gut noch schnell den Armen zu geben, um sich mit seiner Frau zu versöhnen oder um den Nachbarn noch das Evangelium zu verkünden. Der Menschensohn wird für alle unerwartet kommen. Und wenn er wiederkommen wird, dann werden es alle Menschen an allen Orten erkennen. Wenn Jesus wiederkommt und damit das Reich Gottes vollenden wird, dann wird kein Mensch daran mehr Zweifel haben. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tag sein. Da werden wir dann nicht anfangen zu diskutieren, ist das jetzt richtig? Können wir der Sache jetzt vertrauen? Es wird dann deutlich sein. Es gibt Lehren im Christentum, die davon ausgehen, und die sind sehr verbreitet, deshalb erwähne ich das hier, die davon ausgehen, dass Christus erstmal unsichtbar wiederkehrt. Christus wird unsichtbar wiederkehren und in dieser ersten unsichtbaren Wiederkunft wird er sein Volk, die Christen, entrücken. Dann wird die Weltgeschichte noch ein bisschen weitergehen, das Gericht spitzt sich zu, 7 Jahre Trübsalzeit, irgendwas, Trübsalzeit, und dann wird Christus sichtbar für alle zum Gericht wiederkommen. Nun, ich denke, Christus macht hier in diesen Versen deutlich, dass es nicht so sein wird. Er sagt, er kommt später, ja. Und er kommt unerwartet. Und er kommt definitiv für alle sichtbar. Und wenn er dann kommt, dann wird sich für alle entscheiden, wo sie die Ewigkeit verbringen werden. Und das bringt uns zum nächsten Fakt über das Kommen des Menschensohnes. Der Menschensohn wird zum Gericht kommen. Übrigens, das bekennen wir jeden Sonntag in unserem Glaubensbekenntnis. Dass Christus im Himmel ist, dort regiert und eines Tages wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist eine Grundlage unseres Glaubens. Er wird wiederkommen und zwar zum Gericht. Er wird wiederkommen nicht zur Allversöhnung, sondern zum Gericht. Dieser Menschensohn, dieser Titel, das ist ganz wichtig zu wissen, dieser Titel von Christus, der kommt aus dem Propheten Daniel. Darum habe ich heute dieses Stück dort lesen lassen. In diesem Kapitel 7 im Daniel, da werden die ganzen Weltreiche beschrieben in Form von diesen Tieren. Und am Ende spitzt sich das immer mehr zu. Das sind antigöttliche, wiedergöttliche Weltreiche. Die wollen selber Herr in der Welt sein, beachten Gott nicht. Am Ende kommt dann dieses Horn, sagen wir mal, zugespitzt. Vielleicht irgendein Herrscher, der die Welt in sich vereint wird, der gegen Gott sein wird. Und dann wird das Gericht sein, steht dort. Dann wird dieses Horn und all diese Reiche werden umgebracht werden. Da steht, ihre Zeit ist auf Tag und Stunde festgesetzt. Es wird deutlich, Gott ist der wahre Herr. Und in diesem Gericht, wo das Weltgericht dann schon vorausgeschaut wird, da sieht Daniel Folgendes. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen, ja, oder einem Menschensohn. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten, das ist Gott selbst, und wurde vor ihm gebracht. Und ihm wurde gegeben Herrschaft und Ehre und Königtum über alle Völker, Stämme und Sprachen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Da ist vom Menschensohn die Rede, da ist von dem Königtum, also von dem Reich die Rede, und da ist von dem Gericht die Rede. Der Tag des Menschensohnes ist der Tag, wo Jesus als Richter und König wiederkommen wird. Und das wird in dieser Verkündigung von Jesus an weiteren Dingen deutlich. Nämlich eben wieder mit dem Vergleich mit den Tagen von Noah und Lot. Das waren Vorschattungen des Gerichts, die Sintflut oder der Feuer- und Schwefelregen über Sodom und Gomorra. Das waren Vorschattungen des letzten Gerichtes. So ähnlich wie es dort geschehen ist, so wird es am Ende für alle sein. Und das wird auch an der klaren Trennung der Menschen deutlich. Die, die nicht zu Christus gehören, die nicht vorbereitet sind auf sein Kommen, steht in den letzten Vers 34 und 35, die werden preisgegeben. Und das wird dann nochmal mit der auffallenden Antwort am Ende des Textes deutlich. Ja, die Jünger fingen an und fragten ihn, Herr, wo? Also Jesus hat deutlich gemacht, wann es sein wird, nämlich später, wie es sein wird, unerwartet und sichtbar. Und wir merken jetzt, die Jünger können ihnen einfach noch nicht richtig folgen, die haben es auch noch nicht richtig verstanden. Jetzt fragen sie nochmal, wo? Und Jesus sagt, er antwortet mit einem Sprichwort, wo das Aas ist, da sammeln sich auch die Geier. Nun, was will er damit sagen? Es wird wiederum nicht so sein, dass es nur hier ist oder nur dort ist, einen gewissen Ort sein wird, sondern überall, wo Unglaube und Ungerechtigkeit da ist, also überall, wo Gericht nötig ist, im Bild ausgedrückt, überall, wo Aas rumliegt, dort wird das Gericht auch stattfinden. Dort werden auch die Geier kommen. Keiner wird ihnen entgehen. Keiner wird irgendwo vor sich weiter dahin gammeln können. Sondern die Geier werden kommen, das Gericht wird kommen. Keiner kann diesem Gericht entgehen. Mit Ausnahme derer, die zu Christus gehören, die Mitglieder seines Reiches sind. Und damit kommen wir zum letzten Fakt, der hier deutlich wird über den Tag des Menschensohnes. Der Menschensohn wird für die Gläubigen kommen. Wenn der Menschensohn kommt und das Reich Gottes zu vollenden, dann wird er also auch die Gläubigen vollenden. Sie werden angenommen werden. Das, was sie geglaubt haben, wird vollendet werden. Sie werden dem Gericht entrückt werden. So müssen wir uns das vorstellen. Ja, sie werden entrückt, sie werden angenommen. Sie kommen eben nicht unter das Gericht, sondern sie werden dem Gericht entrückt und kommen zu Christus. Bis es soweit ist, bis wir vollendet werden, bis wir angenommen werden, in dieser verherrlichten Art und Weise, bis Christus wiederkommt, oder bis ihr sterben werdet, und dann als nächstes auf Christus treffen werdet. Ja, vielleicht kommt Christus erst wieder, wenn wir schon alle tot sind. Aber das ist egal. Es kommt darauf an, wann wir auf Christus treffen werden. Bis dahin haben wir und hat die Gemeinde mit einigen ernsten Gefahren zu kämpfen. Das ist der dritte Punkt heute. Die Gefahren für Christen bis zur Vollendung des Reiches Gottes oder bis zum Tag des Menschensohns. Die erste Gefahr, habe ich schon erwähnt, das ist die Gefahr der falschen Erwartungen vom Reich Gottes. Dieser Gefahr waren die Pharisäer erlegen. Ihnen war Jesus einfach zu wenig. Das, was er tat, das hat ihnen einfach nicht ausgereicht. Das war nicht packend genug, nicht spektakulär genug. Mit anderen Worten, Jesus entsprach nicht ihren Erwartungen. Ja, ein verborgenes Reich, nur innerlich. Jesus, wir wollen keinen König der Herzen, wir wollen einen König der Welt. Wir wollen hier richtig was sehen. Aber Jesus macht deutlich, mit dieser Gefahr haben nicht nur die Pharisäer zu kämpfen, sondern auch die Jünger, auch die Gemeinde. Ja, er sagt dann Vers 23, und sie werden auch zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin, lauft ihnen nicht nach. Diese Gefahr bedeutet, oder diese Gefahr zieht noch einen weiteren Schritt nach sich. Wenn man dieser Gefahr erliegt, dass man sich an irgend so eine falsche Erwartung hängt, dann ist es nur ein kleiner Schritt, dass man dann auch für diese falsche Erwartung kämpft. Ja, wir haben eine falsche Erwartung vom Reich Gottes und dann kämpfen wir auch für ein falsches Reich Gottes. Und es ist tatsächlich so, dass es sehr viele dieser falschen Erwartungen und Kämpfe unter Christen gibt. Kämpfe, die im Namen Christi geführt werden, die aber nicht wirklich für Christus sind. Viele Gemeinden, viele Christen haben sich in einen solchen Kampf hineinziehen lassen oder sind dabei, sich hineinziehen zu lassen. Es gibt ja einige Vertreter einer bestimmten Richtung, die Namen sind euch sicherlich bekannt, Rick Warren, Bill Hybels, diese Emerging Church Bewegung mit Brian McLaren und anderen, das sind so die bekanntesten. Wen das noch genauer interessiert, den kann ich dieses Buch hier empfehlen, Der Griff zur Macht von Martin Erdmann. Ich habe mir das durchgelesen, das ist also kein Endzeit-Prophetie-Buch mit was weiß ich für Spekulationen, sondern Martin, der hier schon ein paar Mal war, der fasst hier im Prinzip die ganzen Richtungen, die es gibt, zusammen und klärt ein bisschen die Hintergründe und zeigt auf, was die eigentlichen Ambitionen, die eigentlichen Ziele sind. Ich kann das sehr empfehlen, es liest sich wirklich sehr gut. Aber wenn wir das jetzt mal zusammenfassen wollen, was diese ganzen, wie jetzt auch immer die Bestrebung, diese Richtung konkret aussieht, was sie alles verbindet, ja, dass das gemeinsame, schwerwiegende Problem, das sie haben, dann ist es das. Es geht in diesen Strömungen letztendlich um den Menschen und nicht um Gott. Es geht vorrangig um die Lösung der Probleme dieser Welt und nicht um die Lösung der Probleme zwischen dieser Welt und Gott. Es geht um die Lösung der Probleme dieser Welt. Armut, Krankheiten wie zum Beispiel AIDS, Analphabetismus, Krieg und Terror. Diese Probleme, sagen diese Leute, diese Strömungen, müssen gelöst werden. Und jetzt ein ganz wichtiger Vers, koste es, was es wolle. Whatever it takes. Koste es, was es wolle. Christen müssen demnach nicht nur mit anderen Religionsgemeinschaften zusammenarbeiten, das müssen sie ja sowieso, das wird ja sowieso verlangt. Nein, Christen und Gemeinden müssen auch mit der Regierung und mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Nur so, nur wenn alle mitmachen, können wir Herr der Lage werden. Und nur so können wir tatsächlich alle Menschen zu Wohlstand, Sicherheit und Bildung führen. Koste es, was es wolle. Auch wenn es das Evangelium ist, auch wenn es Christus selbst ist. Das Evangelium und Christus, die werden natürlich nicht ganz ausgeschlossen. Also den Fehler macht man heutzutage nicht mehr. Aber das Evangelium und Christus müssen sich diesem höheren Ziel unterordnen. Sie müssen ihm dienen. Sie müssen so zurechtgemacht werden, dass sie wirklich dazu beitragen, dass die ganze Menschheit zum Wohlstand und zur Bildung und zur Sicherheit geführt werden kann. Nun, die Bibel sagt, Christus ist schon Herr der Lage. Nicht wir sollen hier Herr der Lage werden, sondern Christus ist Herr der Lage. Und die Bibel sagt, Christus selbst ist unser höchstes Ziel. Wir brauchen kein höheres Ziel erreichen, dem sich Christus sogar noch unterordnen muss. Christus ist das höchste Ziel überhaupt. Es gibt kein höheres. Und Christus, er hat tatsächlich alles dafür getan, um das wahre Problem der Menschen zu lösen. Nämlich sein Schuldproblem. Seine Gefangenschaft unter der Sünde. Warum haben wir denn die ganzen Probleme in der Welt? Krankheiten, Armut, Krieg und Terror. Nicht, weil wir bisher noch nicht alle genügend zusammengearbeitet haben, sondern weil wir Sünde in der Welt haben. Christus hat dieses Problem der Sünde gelöst und tatsächlich nach dem Motto, koste es, was es wolle. Christus hat tatsächlich alles Nötige dafür unternommen. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte, ja, was es auch immer kostet, auf alle seine Vorrechte, und er stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Sklave. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Es hat Christus sein Leben gekostet. Es hat Gott seinen Sohn gekostet. Er hat ihn für uns gegeben. Und in ihm haben wir das Leben. Und er hat das Reich gebracht. Und er wird das Reich vollenden. Und wenn wir Mitglieder dieses Reiches sein wollen, wenn wir nach diesem Reich streben wollen, dann bedeutet das für uns, dass wir ihn, dass wir Christus im Zentrum haben müssen. Christus mitten unter uns. Und dass wir dann alles andere von ihm und seinem Wort prägen lassen müssen. Und wisst ihr, sein Wort sagt uns tatsächlich, dass wir die Nöte in der Welt bekämpfen sollen, den Unterdrückten und den Bedürftigen helfen sollen. Natürlich ist das eine Aufgabe für uns Christen. Ich habe die letzten Male immer wieder darüber gepredigt, dass wir mit unseren Reichtümern den Bedürftigen helfen sollen. Aber wenn wir dieser Welt wirklich helfen wollen, dann müssen wir zuallererst die Botschaft von der Versöhnung, die Botschaft des Kreuzes verkündigen. Ja, wir sollen nicht die Botschaft des Wohlstands verkündigen, sondern die Botschaft des Kreuzes. Wir sollen die Leute nicht zu Wohlstand führen, sondern wir sollen die Menschen zu Christus führen. Und dafür, sagt Christus, dafür, um zu Christus zu kommen, müssen wir sogar auf Wohlstand und Sicherheit verzichten. Wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren. Wer es aber verliert, der wird es gewinnen. Und dieses Wort von Jesus, das ist nicht populär. Das war es auch noch nie. Es bedeutet nämlich, dass wir leiden werden. Es bedeutet, dass wir Dinge verlieren werden. Dinge, die uns so sehr lieb sind, dass sie unser Leben sind. Und weil das so ist, stehen wir in der Gefahr, uns schnell an falsche Erwartungen über das Reich Gottes zu hängen. Weil wir an dieser Welt und an unserem Leben und an unserem Wohlstand hängen, stehen wir in der Gefahr, uns auch an falsche Erwartungen über das Reich Gottes zu hängen. Irgendwelche Erwartungen, die sich damit vereinbaren lassen. Und damit kommen wir zur zweiten Gefahr, in der wir stehen. Das hängt damit zusammen, nämlich die Gefahr, dass wir unser Leid verhindern wollen. Jesus sagt, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, einen der Tage des Menschensohnes zu sehen. Es wird Leid auf euch zukommen. Wir wollen diesem Leid entgehen. Wir wollen dem Kampf entgehen gegen unsere Sünden. Wir wollen der Verachtung in der Welt entgehen. Ja, das ist einfach unser innerer Trieb. Und darum stehen wir in der Gefahr, einem anderen Evangelium, einem anderen Christus zu folgen. Der uns irgendwie diesen Ausweg möglich macht. Aber Jesus, der wahre Christus, der sagt, lauft ihnen nicht nach. Nein, Jesus verheißt uns nicht den Himmel auf Erden, im Gegenteil. Er verheißt uns, dass wir leiden müssen, wie er selber gelitten hat. Nachfolge kostet uns alles. Aber Jesus verheißt uns auch ewige Gemeinschaft mit Gott. Er verheißt uns das ewige Leben. Wer sein Leben hier loslässt, für Christus, der wird wahres Leben finden. Der wird ewiges Leben finden. Der wird eine Beziehung zu Gott finden. Der wird einen Sinn im Leben finden. Und damit komme ich zur letzten Gefahr, nämlich die Gefahr der Ablenkung oder der Vereinnahmung durch die Welt. Das wird besonders deutlich in den Versen 26 bis 30. Und wie es geschah in den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes. Also es wird genauso wieder sein. Jetzt passt auf, was steht da? Ist hochinteressant. Vers 27. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah an die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Und dann nochmal, bei Lot war es wieder genauso. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. Aber an dem Tag, als Lot aus Sodom ging, brach das Gericht herein und brachte ihn um. Und genauso wird es sein, wenn der Menschensohn wiederkommen wird. Nun, wir sehen, dass ein Großteil der Welt lebt tatsächlich so, als ob es nie ein Gericht geben wird. Als ob Christus nie wirklich gekommen ist. Sie kümmern sich nicht um Gott und sein Wort. Es ist egal, ob es das Heilswort ist oder ob es das Gerichtswort ist. Und was ist das Interessante? Was die Menschen tun, das muss nicht unbedingt sündig sein. Ja, ich meine, sie pflanzen und sie bauen und sie heiraten. Das wird ja in der Bibel sogar befohlen. Das ist nicht unbedingt sündig. Aber was war das Problem? Ihr Leben dreht sich nur um diese Dinge. Ihr Leben ist menschenzentriert. Gott spielt keine Rolle. Und darum werden sie unter das Gericht fallen. Es geht also nicht nur darum, was du tust, sondern für wen du es tust. Tust du es für dich oder tust du es für Gott? Es geht auch nicht darum, dass wir uns aus der Welt zurückziehen. Könnte man ja denken, okay, wenn das alles nicht gut ist, dann müssen wir uns aus der Welt zurückziehen. Nein, darum geht es auch nicht. Sondern die Frage ist, ob die Dinge, in denen ich bin, in denen ich zu tun habe, ob ich inmitten dieser Dinge das Reich Gottes erkenne und danach strebe, oder ob diese Dinge alles für mich sind. Es geht letztendlich um die Gefahr, dass die Dinge der Welt mich von Gott ablenken. Und dass wir uns dann daran hängen, wie die Frau Lots, die sich umdrehte nach Sodom, weil sie daran hing. Ich lese gerade ein Buch über Geld, Besitz und Ewigkeit, also ein Buch über Geld. Und ich möchte euch daraus eine Seite vorlesen, die hier sehr gut passt. Dieser Autor berichtet von einem Freund, Hugh McLellan Jr., traf am Flughafen einmal einen Bekannten, der sehr sorgenvoll aussah. Was ist los? Fragte Hugh. Der Mann seufzte. Ich hatte gedacht, ich hätte endlich wieder mal ein Wochenende frei. Aber jetzt muss ich nach Florida, um die Reparatur an meinem Haus dort zu beaufsichtigen. Geknickt saß er da und wartete darauf, in seinem Privatjet abzuheben. Hier haben wir einen Mann, der alles hat, was er braucht. Und der über alle Mittel verfügt, von denen die meisten Menschen nur träumen können. Und doch kann er nicht einmal sein Wochenende genießen, weil er ein Sklave seines Besitzes ist. Was für Immobilien, das zentrale Thema sind nicht die Dinge an sich, sondern der Raubbau an den Ressourcen, Zeit, Energie, Begeisterung und Geld, die sonst ins Reich Gottes hätten investiert werden können. Die Schlüsselfrage heißt nicht, soll ein Christ dieses oder jenes besitzen, sondern will Gott, dass ich dieses oder jene besitze, angesichts dessen, was es mir an Ressourcen entziehen wird. Wird der Besitz dieses einen Dinges mich von den anderen Dingen abhalten, von denen Gott möchte, dass ich sie tue? Wie ein Tellerjongleur im Zirkus, der wie wild von einem Teller zum nächsten rennt und jeden wieder neu in Schwung versetzt, bevor er runterfallen und zerbrechen kann, dreht sich das Leben vieler Menschen um Besitz, Sorgen und Aktivitäten, die nach unserer ständigen Aufmerksamkeit verlangen und damit die Aufmerksamkeit von dem ablenken, zu dem Gott uns berufen hat, dass wir es sein und tun sollen. Jetzt bringt er einen wichtigen Bibelvers. Paulus sagte zu Timotheus, wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhaltes, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Beachten Sie, dass Paulus nicht sagte, dass weltliche Belange falsch seien, sondern dass sie uns ablenken. Der Christ lebt, um seinem Herrn zu gefallen. Er erkennt, dass die Beschäftigung mit unwichtigen Dingen eher Ressourcen abzapft, die eigentlich ganz dem vorrangigen Anliegen, dem geistlichen Kampf für das Reich Gottes, gewidmet sein soll. Wenn man ein wahrer Kämpfer sein will und nicht nur ab und zu am Wochenende zu einer Übung auftauchen will, ist es wichtig, dass man nicht nur die Verstrickung in Sünde vermeidet, das ist jetzt der Punkt, sondern auch die Verstrickung in Erlaubtes, was zu einer übermäßigen Beschäftigung mit dem Unwichtigen führen würde. Jeder neue Gegenstand, den wir anhäufen, ist etwas, das möglicherweise unsere Aufmerksamkeit von Gott ablenkt. Wir stehen tatsächlich in der akuten Gefahr, von den Dingen dieser Welt, von unserem eigenen Besitz, von unseren eigenen Plänen von Gott abgelenkt zu werden, ja, von unseren eigenen Dingen vereinnahmt zu werden. Nun, was auch immer du tun wirst, wenn Christus wiederkommen wird oder wenn du sterben wirst und als nächstes Christus begegnen wirst, was auch immer das sein wird, ob du im Bett liegst oder ob du auf der Arbeit bist, das wird nicht entscheidend sein. Es ist nicht entscheidend, ob du gerade gebetet hast oder ob du gerade an deinem Fahrrad was gebastelt hast. Nein, entscheidend wird sein, ob du an Christus oder an der Welt hängst. Der normale Mensch sagt, die Welt ist mein Leben und Sterben ist mein Tod. Mögen wir mit Paulus sagen, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen jetzt als Antwort darauf singen, das nächste Lied. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, Nummer 8.